Deutschlandfunk Interview.
Gestern Nachmittag sind die Bundestagsabgeordneten des Untersuchungsausschusses zum Wirecard-Skandal zum ersten Mal zusammengekommen. Hinter dem tiefen Fall des Zahlungsdienstleisters stehen kriminelle Machenschaften eines derartigen Ausmaßes, dass sich viele fragen, warum haben die zuständigen Behörden, die privaten Wirtschaftsprüfer und das Finanzministerium nicht schon viel früher genauer hingeschaut. Jens Zimmermann ist Sprecher der SPD-Fraktion im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Guten Morgen, Herr Zimmermann.
Guten Morgen.
Olaf Scholz hat gesagt, er freue sich auf den Untersuchungsausschuss. Klingt das nicht zynisch angesichts der Tatsache, dass viele Anleger sehr viel Geld verloren haben?
Nein, das ist nicht zynisch und ich glaube, das ist im Beitrag auch nochmal deutlich geworden. Am Anfang wird immer sofort in allen Kontexten erstmal sein Name genannt. Und dann wird aufgezogen, dass man ja jetzt eigentlich erstmal Sachaufklärung betreiben will, um zu schauen, was genau passiert ist. Und es ist eben genau deswegen nicht zynisch von ihm gemeint, weil er der Überzeugung ist, und der schließe ich mich an, dass genau diese Sachaufklärung jetzt erstmal angezeigt ist. Und das Ergebnis eines Untersuchungsausschusses, das sollte man doch abwarten, weil wenn man vorher schon alles wüsste, bräuchte man ihn.
Die Sachaufklärung ist wichtig, sagen Sie. Und Olaf Scholz sagt, durch diesen Untersuchungsausschuss würden auch Reformen gelingen, die notwendig sind. Ist das auch Ihr Eindruck nach dieser ersten Sitzung gestern, dass da tatsächlich so viel Gemeinschaftsgeist herrscht?
Also wir haben gestern 137 Beweisanträge einstimmig beschlossen. Wir haben die Zeugenliste einstimmig beschlossen. Also daran kann man, glaube ich, schon erkennen, dass es da fraktionsübergreifend einen Willen gibt, diesen Ausschuss auch gemeinsam zu gestalten. Wir als SPD werden natürlich auch darauf achten, dass bei allem berechtigten Interesse der Opposition auch auf bestimmte politische Akteure zu zeigen, das Ganze eben nicht zu einem Aufgalopp für die Bundestagswahl wird, sondern dass eben genau diese Sachaufklärung, die notwendig ist, dann am Ende nicht zu kurz kommt.
Und dafür ist die Zeit sehr knapp und der Ausschuss ist sehr klein. Er hätte größer sein können, aber Union und SPD, die haben das verhindert. Warum?
Also wir haben es gestern schon erlebt. Wir waren in einem eher ungewöhnlichen Saal für diese Gründung des Untersuchungsausschusses. Wir konnten, alle Fraktionen konnten da nur einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mitbringen. Wir haben Corona, auch im Deutschen Bundestag. Und deswegen müssen wir irgendwie auch arbeitsfähig sein. Und wenn ich zum ersten Mal im Untersuchungsausschuss mir die letzten 7 Jahre anschaue, haben alle Untersuchungsausschüsse in den letzten 7 Jahren exakt diese Größe gehabt. Also wir haben hier keine Abweichung irgendwie vom Normalzustand, sondern genau diese Größe, die wir bei allen anderen Untersuchungsausschüssen haben.
Also Sie glauben, bei diesem umfangreichen Themenkomplex und bei dem Anliegen, dass es eine schnelle Aufklärung geben soll, dass die Kapazitäten dafür auf alle Fälle ausreichen?
Die reichen auf jeden Fall aus. Das tun sie bei anderen auch. Und natürlich sind wir als Abgeordnete auch sehr stark im Aktenstudium drin. Aber Sie können schon davon ausgehen, dass alle Fraktionen eine Heerschar an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dieses Thema angesetzt hat. Und am Ende sind die Abgeordneten, vor allem diejenigen, die dann eben auch Rede und Antwort stehen, die Fragen stellen. Aber das Ganze ist in jeder Fraktion eine ganz, ganz große Teamleistung. Und das ist unabhängig davon, ob dann 1, 2 oder 3 Abgeordnete im Saal sitzen.
Jetzt haben wir gerade schon den Hauptvorwurf der Opposition gehört, nämlich jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen. Offenbar hat keiner seinen Job gemacht. Ist das ein Armutszeugnis für die Verantwortlichen in diesem Skandal?
Das würde ich nicht sagen, dass es ein Armutszeugnis ist. Aber wir machen ja gerade den Untersuchungsausschuss, weil wir eben genau in dieser Situation sind und uns ja die Frage stellen, wie kann das sein? Und alle, die sozusagen, wir haben ja im Finanzausschuss über den Sommer schon viele, viele Gespräche geführt und alle, die da vorgetragen haben, hatten ja auch ihre Argumente. Und ein Punkt, den muss sich der Deutsche Bundestag schon mit selbst anziehen, das System der Überwachung, das ist vom Deutschen Bundestag beschlossen worden. Und für mich macht es den Eindruck, dass wir da eben ein System haben, das für einen Fall wie Wirecard einfach nicht geeignet ist.
Und das ist offenbar bei allen Hinweisen, die es ja die ganze Zeit schon gegeben hat, niemandem aufgefallen. Nehmen wir ein zentrales Gremium raus, das ist die BaFin, die als Kontrollgremium da eine wichtige Rolle gespielt hat und die untersteht dem Finanzministerium. Und Olaf Scholz hat sich ab 2019 immer wieder über auch Verdachtsmomente informieren lassen. Hören wir uns mal an, was Daniel Bayers da gestern bei uns im Programm dazu gesagt hat, er sitzt für die Grünen im Finanzausschuss des Bundestages.
Aber ich frage mich, warum ist er nicht politisch aktiv geworden? Denn ein Finanzminister hat die Instrumente und das Mandat und auch die politische Macht, um mal zu sagen, Leute, ich habe da ein Störgefühl, ich möchte da wirklich mal mehr ein paar Steine umgedreht haben in diesem Unternehmen. Das ist nicht geschehen. Und ich weiß nicht, ob es mutwillig gewesen ist, aber es war mindestens fahrlässig.
Herr Zimmermann, hat Olaf Scholz fahrlässig gehandelt?
Naja, das, was Herr Bayers davor gesagt hat, mutwillig, das zeigt ja genau dieses Wahlkampfgetöse.
Er hat ja gesagt, er weiß nicht, ob es mutwillig war, aber es war zumindest fahrlässig. Und meine Frage war jetzt gerade, ob Olaf Scholz fahrlässig gehandelt hat.
Nein. Also und auch die Behauptung von Herrn Bayers, dass Herr Scholz sich ganz oft hat informieren lassen, die stimmt ja nicht. Also Herr Scholz war im Finanzausschuss. Und meines Wissens hat er damals berichtet, dass er zweimal über diesen Fall unterrichtet wurde. Und es ist ja auch nicht so, dass die BaFin nicht tätig geworden ist. Also das Problem ist, es war einfach offenbar nicht erkenntlich, rechtzeitig diese Luftbuchungen zu erkennen. Und das ist definitiv ein Problem. Deswegen machen wir diesen Untersuchungsausschuss. Aber wenn Herr Bayers sich jetzt schon hinstellt und jetzt schon die Urteile spricht, dann ist das doch irgendwie auch ein schräges Signal für so einen Untersuchungsausschuss.
Wenn Sie jetzt gerade sagen, Herr Scholz hat sich eben nicht so oft informieren lassen, hätte er das dann nicht machen müssen, angesichts der Tatsache, dass da schon so viele Verdachtsmomente im Raum standen, dass Journalisten schon sogar darüber geschrieben haben?
Also es ist richtig, dass die Financial Times, Ben McCrum, dass die da sehr gut recherchiert haben. Aber ich kann mich natürlich auch nicht an diese ganz langen investigativen Berichte im Deutschlandfunk über das Thema erinnern. Und ich kann mich auch nicht daran
Die Financial Times reicht Ihnen nicht. Das ist für Sie keine seriöse Quelle.
Das ist eine seriöse Quelle. Aber offenbar haben ja ganz viele auch andere Medien in Deutschland diese Berichte nicht zum Anlass genommen, auch selbst zu recherchieren und lange und groß darüber zu berichten. Die BaFin hat diese Berichte sich sehr gut angeschaut, hat die DPR, die Deutsche Gesellschaft für Rechnungsprüfung, mit einer Sonderprüfung beauftragt und auch die APAS, das ist die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer, die sind auch tätig geworden. Also es ist ein bisschen eine schräge Darstellung, so zu tun, als hätten alle die Hände in den Schoß gelegt. Es ist aber so, dass es einfach nicht ausgereicht hat, weil die kriminellen Machenschaften der Wirtschaft, der Wirecard-Vorstände offenbar ausgereicht haben, alle zu täuschen. Wir haben, und das ist eben ein Punkt, den darf man auch nicht hinten runterfallen lassen. Das ganze System, was wir haben, vertraut zu einem sehr großen Maß auf die Testate der Wirtschaftsprüfer. Und wenn diejenigen, die in das Unternehmen reingehen, die Bücher prüfen, dann am Ende Brief und Siegel auf die Jahresabschlüsse geben, dann ist für die Aufsicht, wird es dann sehr, sehr schwer.
Das hört sich jetzt so an, als wären für Sie schon die Schuldigen ausgemacht und das sind die Wirtschaftsprüfer. Herr Zimmermann, ich könnte mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer sich jetzt fragen, wenn sie so argumentieren hören, ob Sie eigentlich, wenn Olaf Scholz in diesem Untersuchungsausschuss befragt wird, ob Sie eigentlich entsprechend auch harte Fragen stellen oder ob für Sie eben, wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich andere Schuldige schon feststehen?
Also ich glaube, wenn Olaf Scholz im Ausschuss sein wird, haben wir mal mindestens 5 Fraktionen, die sehr, sehr harte Fragen stellen
werden. Und dazu wird die SPD auch gehören?
Ja, da werden vor allem auch mal alle 5 anderen Fraktionen dazuhören. Und da muss sich keine Hörerin und kein Hörer Gedanken machen, dass Olaf Scholz irgendwie in diesem Untersuchungsausschuss geschont wird.
Aber für Sie ist schon klar, dass er nicht der Hauptschuldige ist?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir brauchen Sachaufklärung und wir sollten am Ende, deswegen nennt sich das auch Abschlussbericht, am Ende einen Abschlussbericht gemeinsam nach Möglichkeit verfassen. Ich bin derjenige, und also wir sollten noch den Hörerinnen und Hörern da jetzt auch nichts vormachen, dass ich mich auch jetzt erstmal vor Olaf Scholz stelle und ihn vor allem vor unberechtigter Kritik in Schutz nehmen will. Das wird doch mir niemand krumm nehmen als Parteigenosse.
Sagt Jens Zimmermann. Er ist Sprecher der SPD-Fraktion im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Herr Zimmermann, vielen Dank für das Interview.
Danke auch.